Ja, passt das hier so? Kann man das lesen oder sollte man das Licht irgendwie ausmachen oder so? Passt, okay. Gut. Also nicht wundern, die Slides sind auf Englisch, weil ich mir dachte, dann kann ich die gleich mehrfach verwerten, aber ich werde es auf Deutsch, es sei denn, es gibt da Einwände dagegen. Dann. Genau. Ja, also ein Thema, womit sicher jeder schon zu tun hatte, USB-to-Serial-Adapter. Und ich meine jetzt nicht die normalen Adapter, die man mit den klassischen Sub-D-Buchsen für die alten Geräte, sondern ich meine die Devices mit TTL-Pegel, also die man dann direkt mit einem Embedded-Device verbindet. Diese Dinger kennt wahrscheinlich jeder und hat wahrscheinlich jeder irgendwie als Schüttgut zu Hause rumliegen oder so. Diese Adapter, die gibt es halt haufenweise irgendwie, ich glaube, für 3 € das Stück oder so auf Amazon etc. Da sind klassisch FTDI-Chips verbaut, also hier. Und die stellen eben ein serielles Interface. Also weiß jeder, was ein USB-to-Serial-Adapter ist? Okay, dann genau. Also dieser Chip, der da drauf verbaut ist, ich verstehe das nicht. Ja, also zum einerseits glaube ich, kann ich mir denken, warum er verbaut wird, weil jeder nach diesem speziellen Chip sucht, wenn man irgendwie einen Adapter sucht. Dann gibt man auf Amazon FT232 ein und dann muss natürlich auch irgendwie dieser Chip drauf sein. Ja. Aber es macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, diesen Chip zu nutzen, weil der ist 18 Jahre alt, also von 2005. Da gibt es mittlerweile viel bessere und die sind auch billiger. Und dann gab es ja außerdem noch, also die sind auch vom Hersteller von FTDI nicht mehr empfohlen für neue Designs, werden aber anscheinend wegen der hohen Nachfrage weiterhin verkauft. Und wer hat alles dieses FTDI-Gate mitbekommen? FTDI, also der Hersteller davon, die bieten natürlich auch Treiber an für Windows, Linux glaube ich nicht. Das hat, glaube ich, die Community gemacht, aber OS X und so weiter. Und dieser Chip wurde von den Chinesen geklont, also durch einen normalen Mikrocontroller, glaube ich, oder so. Und der lief dann mit den Originaltreibern vom Hersteller und das war dem Hersteller natürlich nicht so ganz recht. Und dann haben die irgendwann rausgefunden, wie man diese Chips unterscheiden kann und haben in ihren Treiber was eingebaut, was alle Fakes dauerhaft gebrickt hat. Ja. Und die waren halt teilweise in irgendwelchen normalen Geräten verbaut, wo der Hersteller irgendwie gar nicht wusste, dass er da irgendwie einen Fake verbaut hat oder so weiter. Und entsprechend groß war der Aufschrei dann und es sind dann sehr viele, haben sich geschworen, nie wieder FTDI. FTDI hat dann, und ich glaube, Microsoft hat dann auch den Treiber geblacklistet, also knallhart aus dem Windows-Update raus. Ja, unter Linux gab es dieses Problem nie, weil da wäre das doch ein bisschen aufgefallen mit Open Source. Genau, und mittlerweile glaube ich, machen sie es so, dass wenn man einen Nicht-Original-Chip benutzt, dann empfängt man nur noch Not the Genuine FTDI-Part oder irgend sowas. Ja. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber zumindest war das mal so unter Windows. Ja. Jedenfalls, es spricht eigentlich alles gegen diesen Chip, weil es heute viel bessere gibt. Und ich hatte am Anfang mir auch gedacht, ja, FTDI kann man eigentlich nicht mehr nehmen, aber mittlerweile ist es irgendwie wieder ein bisschen Gras über die Sache gewachsen und sie haben hoffentlich daraus gelernt. Genau. Ja, wofür nutzt man diese Dinger? Hauptsächlich, um irgendwelche Singleboard-Computer, also Raspberry Pis und so weiter, anzusprechen. Wenn man dann eine serielle Konsole will, ja, weil irgendwas nicht tut, also Kernelmeldungen und so weiter, sieht man da halt üblicherweise. Man kann auch in den Bootloader rein. Man nutzt es, um mit Mikrocontrollern zu kommunizieren, also sowohl Devboards als auch Module, ESP und so weiter. Embedded Devices mit seriellen Konsolen, also wenn man OpenWRT auf einen Access Point draufpacken will und so, dann ist das oft, dann hat man da eine serielle Root Shell und so weiter. Habe ich noch irgendwas vergessen? Also, man kann das auch natürlich bei kommerziellen Embedded Devices teilweise, findet man dann serielle Konsolen da auf irgendwelchen Testpads. Genau. Und bei diesen Adaptern ist es jetzt so, also das klassische RS-232, wenn man das wirklich mit diesen Sub-D-Steckern hat, dann hat man da Pegel von plus minus 9 Volt. Aber wir sprechen jetzt bei diesen Adaptern eben von TTL-Pegeln. Und da hat man dann eben 0 oder 3,3 Volt oder 0 oder 5 Volt. Und neuere Boards haben hier schon teilweise nicht mehr 3,3 Volt, sondern 1,8 Volt. IO-Voltage. Also das ist jetzt, ich würde auch, also ich denke mal, dass der neue Raspberry Pi, der vorgestellt wurde, der 5er oder so, der hat nur deswegen noch 3,3, weil bisher alles 3,3 hat. Ja? Und das spielt dann nicht mehr zusammen und deswegen müssen sie das mit 3,3 Volt machen. Aber so von den Strukturgrößen her und so, dieser Chip ist so modern, normalerweise würde man das in 1,8 Volt machen. Und die ganzen Access Points und so weiter heutzutage, die haben auch schon eher 1,8 Volt. Wer hatte da schon 1,8 Volt mit seriellen Konsolen? Keiner? Okay. Genau, aber wie gesagt, also neue Boards, trifft man das viel mehr an. HiKey 960 ist zum Beispiel auch so ein Fall. Also generell eher die schnellen, modernen High-End-Devices. Also so ein Adapter, der sollte 1,8 Volt bis 5 Volt supporten. Und diese bisherigen, die haben halt einen Jumper für 5 Volt und 3,3 Volt. Ja. Es gibt auch noch als IO-Spannung zum Beispiel 2,5 Volt, ist eher exotisch, aber gibt es. Und das wäre natürlich auch schön, wenn man sowas hätte. Ja, also das wäre quasi das Erste. 1,8 Volt bis 5 Volt sollte durchgehen, so ein Adapter können, wenn man jetzt einen neuen, schönen designen will. Ja, wenn man jetzt den Adapter an ein Gerät anschließt, wie macht man das am geschicktesten? Ja, man steckt es halt dran und dann steckt man das Gerät ein und den Adapter ein. Ist aber nicht so gut. Man sollte es eigentlich so machen. Erstmal Ground von dem USB-to-Serial-Adapter mit dem Device-Ground verbinden, dann den USB-to-Serial an den Host und das Gerät hochfahren und dann erst RX- und TX-Leitungen verbinden. Und wenn man das Ganze wieder runterfahren will, dann muss man das rückwärts machen. Erst bei RX und TX trennen und dann wieder das alles zurück. Man sollte also niemals eine RX- und TX-Verbindung zwischen den beiden Geräten haben, wenn nur eins von beiden gepowert ist. Das ist, glaube ich, für einige überraschend. Und da stellt sich die Frage, warum? Der Hintergrund ist der, das Problem nennt sich Backflow Current. Es ist nämlich so, dass diese TX-Leitung, die hat im Idle-Zustand, also wenn gerade nichts übertragen wird, dann hat die High-Pegel. Das heißt, der Treiber sendet hier 3,3 Volt raus und das geht drüben in den Eingang rein von dem Gerät, das selber gerade keine Spannung hat. Und diese Eingänge sind geschützt mit sogenannten Clamping-Dioden. Diese Clamping-Dioden, die verhindern, dass die Transistoren Schaden nehmen, wenn hier eine Überspannung anliegt. Und was die machen ist, die schaufeln diese Überspannung, die hier reinkommt. Und das ist jetzt eine Überspannung, weil das Gerät selber eigentlich gerade 0 Volt hat. Und hier kommt eine Spannung von 3,3 Volt rein, die ist höher als die 0 Volt. Das heißt, diese Diode hier oben schaufelt diese Spannung weg in die Versorgung von dem Gerät rein. Also das Gerät versucht sich also zu versorgen aus der I.O., aus der TX-Leitung von dem USB-to-Serial-Adapter. Dass das jetzt nicht die beste Idee ist, kann man sich denken, weil diese Ausgänge natürlich nicht dafür ausgelegt sind, dass man ganze Geräte damit versorgt. Ja, meistens passiert nichts, weil dieser Strom, der da fließt, begrenzt ist durch mehrere parasitäre Eigenschaften von den Komponenten, die wir haben. Wir haben hier zum einen die Transistoren drin, die MOSFETs in dem Ausgangstreiber und wir haben hier diese Diode, die haben parasitäre Eigenschaften. Also an der Diode fällt eine Spannung ab, die Vorwärtsspannung der Diode und dieser MOSFET hat auch einen Innenwiderstand und dadurch wird dieser Stromfluss begrenzt. Abgesehen davon haben wir wahrscheinlich hier irgendwo eine Spannungsversorgung, die auch nicht irgendwie, was weiß ich, genug Spannung zur Verfügung oder genug Leistung zur Verfügung stellen kann, um dieses ganze Gerät zu versorgen. Ja. Das heißt, es fließt hier nicht so ein enorm hoher Strom, dass sofort irgendwie alles kaputt geht, aber es kann durchaus passieren, dass empfindliche Geräte kaputt gehen. Und das Ganze passiert deswegen, weil dieser Ausgangstransistor sich natürlich erhitzt von dem USB-to-Serial-Adapter. Und es erhitzt sich auch diese Clamping-Diode, weil da fällt eben diese Leistung ab und die wird in Hitze umgewandelt. Und diese Hitze, die sich dort aufbaut, die kann die Diode zerstören. Diese Diode wird dann kann zum Beispiel auch wirklich dann durchlegieren, ja, also dass die quasi dann 0 Ohm in diese Versorgungsspannung hier rein hat. Und dann bekommt man hier nie wieder eine Null angelegt. Und es kann auch sein, dass diese Hitze, die wir da reinbekommen, angrenzende Strukturen zerstören. Ja? Und besonders, wenn man moderne Geräte hat, die mit 1,8 Volt Versorgung laufen sind und die auch sehr schnelle IOs haben, also FPGAs zum Beispiel, die haben sehr, also wenn man die Strukturgrößen immer kleiner macht von den Chips heutzutage, dann werden die natürlich immer filigraner und können immer weniger aushalten. Also dieses Problem betrifft ältere Chips nicht so sehr. Dem 8-Bit AVR ist das ziemlich egal, was man da reinbügelt. Der schafft es schon durch die Diode, aber moderne Chips, die eben auch teurer sind, können dadurch kaputt gehen. Hatte da jemand schon mal so ein Problem? Also es kann auch sein, dass nur der Eingang dann kaputt ist oder so, oder der USB-to-Serial-Adapter kaputt ist. Ja,
in dem ich habe schon gesehen, dass DSPs hier gekriegt wurden. Und das finde ich interessant, weil ich immer sehr careless umgehe und noch keine kaputt bekommen habe. Mhm. Es ist möglich.
Ja, genau. Also das ist, man muss auch natürlich sehen, dieses Gerät bekommt dann eine Spannung, das versucht loszulaufen, aber dem Gerät fehlen dann oft andere Spannungen. Man hat halt verschiedene Spannungen für RAM, für die IOs und so weiter. Und da muss man auch eine bestimmte Sequenzierung einhalten und wenn man die nicht einhält, passiert irgendein Mist. Und dann hängt dieses Gerät irgendwie in so einem Dämmerzustand, in dem es irgendwie nicht richtig hochfahren kann und nicht richtig initialisiert wird. Und dann startet es teilweise gar nicht mehr, wenn man es dann richtig mit Spannung versorgt, ja, weil es aus diesem Halbzustand nicht mehr ordentlich rauskommt. Also es hat dann keinen ordentlichen Reset mehr. Kann auch passieren, ist aber dann kein dauerhaftes Problem. Genau, jedenfalls ist das eine unangenehme Sache, dieser Backflow Current, also quasi Strom in hier quasi. Genau, ja, jetzt kann man natürlich diese Sequenz immer einhalten, mache ich auch nicht immer, ja, also irgendwie jetzt bei teureren Geräten schon, aber ansonsten, ja, ist man halt oft doch zu faul. Ja. Und ein weiteres Problem ist natürlich, dass Bootmeldungen verloren gehen. Ja? Also wenn ich das Ding erst anstecke, wenn ich den Power dran habe, ich brauche ja irgendwie ein paar Sekunden, um die Kabel dran zu friemeln, dann ist der Kernel schon durch und der Bootloader sowieso. Dann kann ich auch im Bootloader-Prompt das Ganze nicht mehr anhalten. Also man will da irgendwie eine schöne, magische, elektronische Lösung, die sich darum kümmert, dass dieses Problem quasi, dass man anstecken kann, wie man will und es passiert halt nichts. Ja, gibt es eine ziemlich simple Lösung. Man macht einfach 120 Ohm Widerstände zum Beispiel in Serie zwischen die beiden Geräte rein. Das begrenzt den Stromfluss. Das kann man sich halt ausrechnen, wenn man die R gleich U durch I umstellt nach dem Strom. Und wenn wir jetzt annehmen, dass wir auf der einen Seite 3,3 Volt haben und auf der anderen Seite wirklich 0 Volt, dann begrenzt es den Strom auf unter 28 mA. Das ist jetzt eigentlich was viele aushalten. Im FPGA würde ich das jetzt nicht zumuten, da kann das schon unangenehm sein, aber es ist auf jeden Fall besser als kein Widerstand. Man kann die natürlich auch höher dimensionieren, ja, den Widerstand, um hier noch weniger Strom zu haben. Und das ist jetzt auch nur der maximale Strom, weil wir müssen ja denken, da sind ja die anderen parasitären Elemente auch noch drin, also diese Clamping-Diode und der Ausgangstreiber. Ausgangstreiber haben oft so 22 Ohm Ausgangswiderstand und ja. Aber das kann man eben schön bei allen Modulen nachträglich hinzufügen, also auch bei denen von Amazon, einfach diese Widerstände in Serie rein und es ist schon mal deutlich sicherer. Und es gibt auch fertige ICs, die dieses Problem verhindern. Also speziell bei Pegelwandlern ist das teilweise eingebaut, weil da hat man das eben oft, dass nur eine Spannung gerade verfügbar ist oder so. Da komme ich auch nachher nochmal drauf, weil so einen Pegelwandler werden wir da dann auch noch sehen. Genau, aber das ist ein Problem, was man auf jeden Fall gelöst haben will. Und jetzt macht es Sinn, natürlich mal überlegen, was will ich denn sonst noch alles mit diesem Adapter haben. Ja. Also ich will einen modernen IC, nicht diesen FT232. Ich will eine IO-Spannung von 1,8 bis 5 Volt, Baud Rates 300 Baud bis 3 Megabaud. 3 Megabaud hatte wahrscheinlich noch fast niemand genutzt oder so Baud Rates über 2 Megabaud oder so. Ist teilweise ganz praktisch, wenn man das hat, weil man dann auf dem Raspi oder so, wenn das zu langsam scrollt, dann kann man halt mit STTI schnell die Baudrate hochdrehen und dann hat man irgendwie den zehnfachen Durchsatz. Ja. Bei manchen, also es gibt jetzt zum Beispiel von den, wie heißen denn die? Das fällt mir gerade nicht ein, aber es gibt so einen kleinen RISC-V-Ding, so ein T-Head. Da gibt es ein Board irgendwie für $5 oder so, auf dem man Linux booten kann. Und da muss man wirklich, um in den Bootloader reinzukommen, muss man über 2 Megabaud nutzen, sonst kommt man da nicht in den Bootloader rein. Also es gibt da wirklich Exoten, wo man diese hohen Baudrates auch braucht. Dann wollen wir natürlich diesen Backflow-Current verhindern. Es sollte einfach zu nutzen sein. Also wenn man irgendwie zum Beispiel Alex und TX vertauscht, sollte auch nichts kaputt gehen. Genau. Und natürlich noch eine LED oder zwei im besten Fall, mit der man sieht, wenn sich auf Alex und TX was tut. Ja. Genau. Das ist quasi ein kleiner Spoiler, wie das Ganze hinterher aussieht. Also das ist hier ist jetzt die Revision 1. Die Revision 2 sieht nicht viel anders aus. Ich habe hier auch 3 Stück mitgebracht. Die lasse ich dem Open Lab da. Also die könnt ihr dann nutzen, wie ihr wollt. Oder damit machen, was ihr wollt. Genau, das Ganze hat natürlich USB-C mittlerweile. Hier ist ein FTDI-Chip drauf verbaut. Und noch ein bisschen drumherum, auf das ich jetzt dann kurz eingehe. Und eine richtig schöne pinke LED, genau. Die, ja, ist, lustigerweise kriegt man bei DigiKey oder so keine pinken LEDs, da habe ich bisher nur einen Alibaba-Seller gefunden, der vertickert in Cyan und Pink. Und man sieht hier auch an der Färbung, dass da eben Leuchtstoff drin ist, also die sind wie eine blaue, dass da eben noch ein pinker Leuchtstoff oben drauf ist. Also der Halbleiterübergang strahlt nicht pink, sondern blau wahrscheinlich. Und das Ganze wird dann, ja, aber schöne Spielerei. Und genau, die Widerstände und Kondensatoren ist alles in 0402 aufgebaut, weil, ja, ich will es einfach so klein wie möglich haben. Und genau. Außerdem habe ich irgendwie vor einer Weile so als Dauerleihgabe einen Bestückungsautomaten aus China bekommen. Und den wollte ich so ein bisschen ausreizen. 0402 ist leider nicht so richtig gut damit machbar. Da muss ich immer wieder was korrigieren. Aber genau, also da ist eben, also wenn man eben dann das industriell auch fertigen lässt, und das will man auch, weil diese USB-C-Buchse, die will man nicht von Hand verlöten, das ist ein Riesenscheiß. Und den FTDI-Chip hier, den kann man auch nicht mehr von, also kann man schon von Hand löten, wenn man gut ist, aber ja, das will man eigentlich immer im Ofen auch machen und dann kann man gleich 402 auch nehmen. Genau. Ja, die Auswahl des ICs. Da war, also vor einer Weile war das ja eine richtige Katastrophe mit der Verfügbarkeit von ICs. Man hat eigentlich nichts bekommen und mittlerweile ist es besser. Aber es ist grundsätzlich so, wenn ich irgendwas Neues baue, dann schaue ich immer, ob die Komponenten auch wirklich auf Lager sind und ob da nicht nur 3 auf Lager sind, oder, sondern schon größere Mengen. Normalerweise schaue ich da bei DigiKey, weil die einfach alles haben. Sind jetzt nicht die billigsten, da gibt es dann oft Alternativen, aber die haben alles und da muss ich nicht bei 5 verschiedenen bestellen. Genau, also es sollte lagernd sein, verfügbar sein und es sollte was Modernes sein von FTDI oder Silicon Labs, weil das sind eigentlich die beiden größten Firmen, die auch auf allen Betriebssystemen ordentlich laufen. Also die Silicon Labs Chips, die kennt man vielleicht auch, das sind diese CP210X, die dann eben als Alternative zu den FTDI-Chips genutzt wurden, nachdem die FTDI-Chips eben, nachdem FTDI mit dem Treiber da ihren Schabernack getrieben haben. Ja, es sollte ein kleines Package sein, weil ich einfach immer alles so klein wie möglich machen will. Und es sollte möglichst wenig externe Teile brauchen. Also dieser FT232-Ding, was wir vorhin gesehen haben, der hat ja außenrum ja schon noch ein bisschen Zeug. Aber der hatte zum Beispiel auch schon keinen externen Spannungsregler mehr und auch kein Quarz mehr. Und genau, also es sollte mit möglichst wenig auskommen. Ja, und dann bleiben im Prinzip diese Kandidaten hier übrig, den CP2102N. Der kann maximal 2 Megabaud und kostet bei 100er Stückzahlen 3 Euro. Das sind jetzt Nettopreise, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Von FTDI ist der FT230 oder der 234, also die sind ziemlich ähnlich, haben sich, glaube ich, vom Gehäuse her unterscheiden sie sich ein bisschen. und von der Anzahl der zusätzlichen Pins. Und der ist sogar noch günstiger als der Silicon Labs und kann 3 Megabaud. Und deswegen habe ich mich für den FT234 entschieden. Und um den drumherum wird das Ganze jetzt aufgebaut. Jetzt ist natürlich dieses Requirement 1,8 Volt bis 5 Volt, muss man jetzt irgendwie da reinbekommen. Manche Adapter machen das so, dass die so einen Drehregler drauf haben oder so, wo man diese Spannung einstellen muss. Und eine andere, oder eben Jumper, eine andere Alternative ist, dass man einen Referenzspannungseingang macht. Ja, also man holt sich vom Target die I/O-Spannung und gibt die auf den Adapter mit drauf und dadurch weiß der Adapter automatisch, welche Spannung er nutzen muss. Das nennt sich dann oft VTG oder V-Target. Also das kennt man zum Beispiel auch, wenn man diese SWD- oder JTAG-Adapter benutzt. Da ist es auch sehr oft so, dass man die Referenzspannung vom Target da reinfüttert. Genau. Und beim Raspberry Pi muss man das jetzt mit den 3,3 Volt vom RP verbinden. Also der hat auf der Stiftleiste auch einen 3,3 Volt Anschluss. Und da kann man natürlich den Fehler machen und es auf die 5 Volt draufstecken, dann kriegt der RP die 5 Volt ab. Aber man kann halt hier auch den Fehler machen, dass man irgendwie den Jumper falsch gesteckt hat oder so. Irgendwas ist immer. Ich finde die zweite Variante grundsätzlich besser, weil sie flexibler ist. Und sie verhindert auch automatisch diesen Backflow-Current zu einem gewissen Teil, weil der USB-to-Serial-Adapter der Spannung vom Target folgt. Und wir haben gleich die Spannung 2,5 Volt. Wenn jemand irgendwie, was weiß ich, 2,0 Volt oder 3,0 Volt nutzt, dann ist das auch gleich alles mit drin. Ist also eine schönere Variante verglichen mit dem Schalter. Ja, wie sieht dieser Chip aus? Wir haben hier die beiden USB-Anschlüsse, wir haben einen Reset, den legen wir einfach auf einen Kondensator oder, glaube ich, einen Pull-Up drauf. Dann haben wir hier TX und RX, also das hier ist der wirkliche serielle Port. Wir haben noch ein paar Statusleitungen oder Steuerleitungen. Es gibt eine, das ist so eine generische General-Purpose-IO. Das kann man programmieren, wie das sich verhalten soll. Und da kann man eben zum Beispiel sagen, da hängt eine LED dran, die soll für RX und TX zur Verfügung stehen. Genau. Bei VCC kann man ihm direkt 5 Volt reinfüttern. Er generiert sich dann intern 3,3 Volt und hat hier noch einen Anschluss für die VCC-IO. Also dieser 3,3 Volt Out, das ist der Ausgang von dem integrierten 3,3 Volt Spannungsregler. Und wenn man jetzt nur eine 3,3 Volt Spannung, IO-Spannung braucht, dann kann man die beiden hier einfach verbinden. Wenn man andere Spannungen braucht, dann muss man sich überlegen, dann muss man diese Spannung halt hier reingeben in den VCC-IO. Jetzt könnten wir also überlegen, ja, ich schließe einfach von meinem Target die Spannung, die Referenzspannung hier an dem VCC-IO an und dann ist das Problem ja gegessen. Ja, so schön einfach ist es leider nicht, weil, da muss ich jetzt dazu sagen, solche Tabellen und so fehlen in den PDFs, die ich hier weitergegeben habe, weil ich mir da mit Urheberrechtstralala nicht ganz klar bin, wie das ist und dann im Zweifelsfall lieber nichts riskieren. Aber die sind aus den Datenblättern rauskopiert von den Chips. Also das kann man da einfach nachschauen. Und ich kann anhand dieser Tabellen eben schön erklären, ein paar Dinge. Ja. VCC ist eben die Versorgungsspannung. Da ist typisch eben 5 Volt vom USB und VCC2 wird das hier genannt, ist die I/O-Spannung. Die muss mindestens 1,62 Volt sein und maximal 3,6 Volt. Ja. Also da sehen wir schon das erste, Minimum 1,6 Volt, wenn wir da jetzt quasi nichts angeschlossen haben, 0 Volt, also weil das Target noch nicht läuft, dann sind wir außerhalb der Spezifikation und wir wissen nicht, wie sich dieser Chip dann verhält. Das nächste ist, maximal es dürfen 3,6 Volt rein, wir können ihm hier also nicht 5 Volt geben, dann befinden wir uns wieder außerhalb der Spezifikation. Wir kriegen also mit dieser Lösung hier quasi einfach die Referenzspannung vom Target hier in VCC-IO reinfüttern, kommen wir nicht hin, weil wir dann keinen 5-Volt-Support haben und weil wir eben hier das Problem haben, dass hier unter Umständen 0 Volt anliegen können. Und das mögen Chips im Normalfall nicht, wenn die Spannungen nicht gleichzeitig hochlaufen. Das ist ein bisschen tricky und das habe ich schon befürchtet und ich habe es dann auch getestet und der Chip hat sich dann, als dieses VCC-IO später angelegt wurde, hat er sich auch nicht ordentlich verhalten. Also es hat nicht funktioniert. Genau. Also diese Lösung klappt nicht. Stattdessen hängen wir VCC-IO einfach fix auf diese 3,3 Volt von dem eingebauten Spannungsregler, weil die sind immer gleichzeitig mit dem anderen VCC zur Verfügung und damit ist dieses Problem mit diesem Ramping auch gegessen. Und wir brauchen dann noch externe Level-Shifter für TX und RX. Genau. Da gibt es jetzt, also das schneide ich nur ganz kurz an, wer I²C kennt vielleicht diese Level-Shifter-Variante mit einem N-MOSFET. Diese Level-Shifter-Variante wird gerne für I²C benutzt, wenn man da verschiedene Spannungen verbinden will, weil die schön einfach ist und sehr billig ist. Also solche N-MOSFETs, die gibt es halt auch billig. Es funktioniert auch bidirektional, wird für I²C häufig genutzt. Und dabei hat man aber ein Problem, also die eine Seite muss immer kleiner gleich der anderen sein. Also ich kann nicht hier zum Beispiel 5 Volt dran packen und hier dann 3,3 Volt, weil dann würden die 5 Volt hier durch die interne Bodydiode in den 3,3 Volt Teil rüber. Also es muss immer hier eine kleine oder gleiche Spannung gegenüber hier liegen. Und man hat dann noch ein paar andere Probleme. Genau, also zum einen haben wir bisher noch keine 1,8 Volt. Wir brauchen also irgendwie dann noch eine zusätzliche Spannungsregler oder so, um die 1,8 Volt zu erzeugen. Und ein weiteres Problem ist, wenn das die High-Pegel, also wenn das Ganze quasi von 0 auf High wechselt, dann wird dieser Pegel hier über dem Widerstand bereitgestellt. Ja. Und dieser Widerstand ist üblicherweise so im Kilo-Ohm-Bereich, also 1 Kilo-Ohm aufwärts. Und was einem jetzt oft nicht bewusst ist, ist, dass es sehr viele parasitäre Kapazitäten gibt. Also jedes Kabel und jeder Eingang hat einen Kondensator parallel geschaltet. Und diese Kondensatoren, die müssen geladen werden. Und die werden dann eben durch diesen Widerstand geladen. Und das Ganze dauert dann eine Weile. Und dadurch haben wir quasi keine schönen Rechtecke mehr, sondern das Ganze sieht dann so aus. Das ist hier simuliert mit LT-Spice, wer das Programm kennt. Also damit kann man sehr schön elektronische Simulation machen von Analog-Elektronik. Genau. Ich habe hier quasi einen 3-Megabau-Testgenerator, der hier einfach immer 0101 generiert. Und hier habe ich diese parasitären Kapazitäten mit 20 Picofarad modelliert. Also die setzen sich zusammen aus Kabelkapazität und der Eingangskapazität und so weiter. Und je mehr man da jetzt auf einem Breadboard, je schlechter dieser Aufbau ist, umso schlimmer ist das Ganze. Auf jeden Fall ist das kein Rechtecksignal mehr, sondern halt irgendwie so ein Sägezahn eher. Und da kann es natürlich zu Übertragungsfehlern kommen. Also ist ungeeignet dieser Aufbau. Die schönere Variante ist, einen Push-Pull-Shifter zu nehmen. Ja. Also das vorhin war ein Open-Drain-Shifter, der eben nur das Ganze aktiv runterziehen kann auf Null. Und wenn er es loslässt, dann wird es über den Widerstand wieder heigezogen, aber das dauert eben. Und der Push-Pull-Shifter, der kann in beide Richtungen wirklich schieben und ziehen. Also der kann eine 1 sehr schnell anlegen und der kann auch eine 0 sehr schnell anlegen. Also er kann da einen hohen Strom kurzzeitig bereitstellen, um diese Kapazitäten zu laden oder zu entladen, diese Kabelkapazitäten und so weiter. Und dieser IC hier, also der ist sehr simpel, wir sehen hier aufgezeichnet, es gibt halt eine Spannungsversorgung, Ground, dann gibt es einen Eingang und einen Ausgang und dieses Symbol kennzeichnet, dass der noch einen Schmidt-Trigger integriert hat. Schmidt-Trigger heißt, der hat eine Hysterese, also wenn wir ein Signal haben, was irgendwie genau in der Mitte liegt und da rumzappelt, dann wird da nicht ständig 0 und 1 draus, sondern er braucht eine gewisse Sprungweite in der Spannung drin, dass der Zustand kippt. Ja. Der hat auch gleich eine eingebaute Backflow Current Protection von plus minus 2 Mikroampere. Ja, also da geht garantiert nichts kaputt, auch bei den teuersten FPGAs. Und er hat eine Geschwindigkeit, also von ist nutzbar bis 175 MHz, wo wir natürlich meilenweit drunter sind. Ja. Und wir brauchen davon halt zwei Stück dann, einen für RX und einen für TX. Und es gibt da auch welche, so Shifter, die haben dann gleich mehrere in einem Gehäuse drin. Genau, ist hier aber jetzt ungeeignet. Warum, kommen wir nachher noch kurz drauf. Also, weil wir nämlich für die Shifter verschiedene Spannungen brauchen. Genau, und deswegen brauchen wir hier zwei Stück und da kostet einer unter 7 Cent, wenn man so ein 1000 Stück sowas abnimmt. Genau, also sie kommen dann auf einem Reel und sind halt klein und leisten genau das, was sie sollen. Gibt es auch von verschiedenen Herstellern. Es ist ein Standardbauteil für Digitaltechnik. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie mache ich das jetzt mit diesem Shifter, dass das korrekt alles läuft. Also wir haben hier einen FT234, der gibt 3,3 Volt Spannung aus. Der wird mit 3,3 Volt als I/O-Spannung versorgt und damit gibt das Signal mit 3,3 Volt und 0 Volt aus. Und wenn wir jetzt sehen wir jetzt so an, also der TX-Pfad eben vom USB-to-Serial-Adapter zum Gerät, dann müssen wir uns überlegen, wir versorgen diesen Level-Shifter mit der Target-Voltage, weil das ist ja die Spannung, die hinterher bei dem Ziel ankommen soll. Und wir füttern dieses FT234-TX-Signal in den Shifter rein und dann bekommen wir die Target-Voltage am Ausgang. Das funktioniert auch für 1,8 bis 5 Volt. Worauf wir hier achten müssen, ist immer die Positive Going Threshold Voltage. Und diese Positive Going Threshold Voltage, die hängt, also das ist generell bei allen Chips so, hängt die von der Versorgungsspannung ab. Wenn ich einen Chip mit 5 Volt versorge, dann muss ich dem auch eine höhere Spannung an den Eingang geben, dass er eine 1 erkennt, als wenn ich ihn mit 2 Volt versorge. Ja. Also bei 2 Volt reicht vielleicht 1 Volt, damit er eine 1 erkennt. Und bei 5 Volt müssen es aber dann schon 3 Volt oder so sein. Ja. Und diese Positive Going Threshold Voltage, die findet man in Datenblättern. Der Worst Case, den wir hier haben, ist, wir haben ein Target mit 5 Volt, wird der Shifter mit 5 Volt versorgt und er muss bei den 3,3 Volt, die von dem FTDI-Chip kommen, muss er die 1 erkennen, um die 5 Volt zu generieren. Und diesen Fall, den müssen wir prüfen anhand des Datenblattes. Und hier gibt es 2, 5 Volt stehen nicht direkt drin in der Tabelle, aber steht drin, diesen Shifter-Chip, wenn ich den jetzt mit 4,5 Volt powere und wenn ich ihn mit 5,5 Volt powere, mit welcher Spannung ich da reingehen muss, damit garantiert quasi die 1 erkannt wird. Und da muss man eben hier im Worst Case, also 5,5 Volt, muss man 2,5 Volt reingeben, typisch, wir sollten hier die Maximalwerte nehmen, also sagen wir mal 2,8 Volt, wenn ich 2,8 Volt da reingebe, dann kommt immer eine 1 an, wenn ich den hier mit 5 Volt oder 5,5 Volt versorge. Das heißt, da wir mit 3,3 Volt reingehen, ist das kein Problem. Funktioniert so. Für die Rückrichtung vom Device in den Shifter rein und dann in den USB-to-Serial-Adapter müssen wir das Ganze jetzt auch prüfen. Also wir haben hier wieder die Versorgungsspannung von diesem FTDI-Chip mit 3,3 Volt und wenn wir da in die Tabelle schauen, dann ist für diese 3,3 Volt der Input-High-Switching-Threshold 2,0 Volt. Die Tabelle ist ein bisschen seltsam, weil eigentlich müsste dieser Wert, glaube ich, hier drüben stehen unter Maximum. Aber die Datenblätter von FTDI, die kommen nicht an NXP oder so ran, was die elektrischen Spezifikationen angeht. Aber da muss man ein bisschen denken, was gemeint ist. Ja, also wir müssen eben hier 2 Volt oder mehr reingeben, damit er eine High-Level erkennt. Und wenn wir jetzt da natürlich mit 1,8 Volt reingehen, dann sind wir da drunter. Das heißt, er würde 1,8 Volt nicht als 1 erkennen. Und da müssen wir jetzt den Level-Shifter eben geschickt auslegen, dass er uns hier über ein 1,8 Volt-Signal über diese 2,0 drüber hieft. Dazu noch eine Anmerkung, dieser Shifter ist 5 Volt tolerant und er kann diese Spannung immer ab, auch wenn er selber gar nicht versorgt wird. Weil da kommt jetzt wieder diese Backflow Current Protection ins Spiel. Also wenn wir da 5 Volt anlegen und dieser Chip hat sonst irgendwie keine Versorgungsspannung dran, dann fließen da maximal diese 2 Mikroampere. Das ist eine sehr schöne Sache. Jetzt haben wir hier das Problem, wir können in dem RX-Pfad können wir nicht, wenn wir da 1,8 Volt reinstecken, dann kommt da nur eine 1 raus, wenn wir den Shifter mit weniger als 3,0 Volt versorgen. Ja. Das sehen wir hier, ja, also wenn wir da den Shifter hier mit mehr versorgen, also 3,3 Volt steht jetzt hier wieder nicht drin, aber wenn wir ihn mit 3 Volt versorgen, dann muss man schon mit 1,7 Volt reingehen, dass das noch erkannt wird als High. Und wenn wir uns, also das kann man sich natürlich als Graph dann noch aufzeichnen und so weiter, aber es ist eigentlich klar, dass wir mit 3,3 Volt, wenn wir den Shifter mit 3,3 Volt versorgen, dann wird 1,8 Volt nicht sicher erkannt als High. Was wir aber machen können, ist, wir können die Spannung, mit dem dieser Shifter versorgt wird, die können wir absenken unter die 3,0 Volt. Wir müssen jetzt nur schauen, wir brauchen einerseits unter 3 Volt, andernfalls erkennt er die 1,8 Volt nicht ordentlich als High und er muss aber mit mehr als 2 Volt versorgt werden, sonst ist das Ausgangssignal von diesem Shifter für den FT234 wieder kein High. Also zwischen diesen beiden Werten müssen wir uns bewegen und da ist 2,5 Volt die goldene Mitte natürlich und das ist eh ein gängiger Wert. Und da kann man in der ersten Revision von dem Board hatte ich dafür einen kleinen Spannungsregler drauf, aber das ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil dieser Level-Shifter, der braucht halt, wenn er nichts tut, braucht er im Mikroampere-Bereich und wenn er quasi einen Pegelwechsel passiert, dann braucht er kurz im Milliampere-Bereich. Ja. Also der braucht nicht viel Power und was man hier machen kann, ist, wenn man Bauteile oder, also Spannungsregler sind immer ein bisschen exotischere Bauteile, weil die sind halt, je nachdem, welchen man aussucht, gibt es dann kompatible und so weiter oder auch nicht. Und da gibt es eine viel einfachere Variante, die sogenannten Zener-Dioden. Zener-Dioden sind spezielle Dioden, wenn man die quasi in Rückrichtung betreibt, dann fällt hier immer eine gewisse Spannung ab, die Zener-Spannung an dieser Diode. Und da gibt es eben Zener-Dioden für 2,4 Volt und 2,5 Volt. Für diese Zener-Dioden, da muss man dann ins Datenblatt schauen, unter welchen Bedingungen diese Spannung abfällt. Und da ist die Bedingung im Normalfall entweder 1 mA oder 10 mA oder 5 mA, die da durchfließen müssen. Und entsprechend packt man dann hier einen Widerstand in Serie, mit dem man eben diesen Strom einstellt, der durch die Diode fließt. Ja? Also ich wähle hier diesen Widerstand so, dass mit diesem Widerstand durch die Diode ein gewisser Strom fließt und bei diesem Strom fallen dann an der Diode diese Spannung ab, diese Zener-Spannung. Das heißt, an diesem Punkt hier, dann geht das Ding jetzt nochmal, das ist der Akku leer. Das heißt, an diesem Punkt hier haben wir dann immer 2,5 Volt oder so grob 2,5 Volt. Also da gibt es eine gewisse Bauteilstreuung, aber das ist nicht so hoch. Und damit können wir den Shifter versorgen. Und diese Zener-Dioden, die sind halt deutlich, die gibt es von verschiedenen Herstellern und die sind auch deutlich billiger als ein Spannungsregler. Der Nachteil ist halt, dass wir hier einen gewissen Strom brauchen, ja. Also die 6,5 mA zum Beispiel, aber das ist jetzt auch nicht viel. Genau. Ja, jetzt wäre es natürlich, jetzt haben wir uns ja überlegt hier, wir brauchen diesen Referenzspannungseingang, woher unser USB-to-Serial-Adapter lernt, was das Target für eine Referenzspannung hat. Und eigentlich wäre es ja schön, wenn man den weglassen könnte, weil wenn das Target eine TX-Leitung hat, dann können wir ja eigentlich da die Spannung rausholen von dem Target. Und das kann man natürlich machen. Also machen wir das Ganze auch, weil dann braucht man nicht diese zusätzliche Referenzspannung noch. Und da müssen wir jetzt kurz uns anschauen, wie so ein UART-Signal aussieht. Ja, also ein UART-Signal ist im Idle-Zustand, haben wir High-Pegel, also zum Beispiel 3,3 Volt. Wenn nichts übertragen wird, wenn keine Daten übertragen werden, dann liegt da 3,3 Volt an. Sobald Daten übertragen werden, wird ein Symbol lang, also ein Baud lang, eine Null übertragen, also Low-Pegel. Dahinter kommen 8 Datenbits. Dann kann hinten noch, ach, ich sehe, das ist ein bisschen verrutscht, aber nicht so schlimm. Dann kommen 8 Datenbits, dann kann noch ein Parity-Bit kommen und dann kommen 1 oder 2 Stop-Bits und dann kann schon wieder das nächste Start-Bit kommen. Das bedeutet, wir haben hier 11 Bit maximal oder 10 Bit, wenn wir keine Parity haben. Genau, und da ist im Worst Case ist nur ein Bit positiv. Ja, also wenn wir die ganze Zeit Nullen übertragen und die Parity entsprechend wählen, dann haben wir quasi hier die ganze Zeit Low-Pegel und immer nur kurz ein Baud in 10 Bauds drin, High-Pegel. Und aus diesem kurzen Bit müssen wir gewissermaßen dann uns die Spannung rausziehen. Ja, ist im Prinzip ganz einfach. Wir füttern das Signal einfach in einen Analog-Digital-Wandler von dem Mikrocontroller und machen hier einfach quasi das Maximum über eine gewisse Anzahl von Samples. Das Ganze kann man über PWM dann rausgeben, ein bisschen filtern noch mit einem, mit einem RC-Glied, also mit einem Widerstand und einem Kondensator, dass es nicht mehr so wellig ist. Und dann muss man das mit einem Operationsverstärker noch puffern, weil damit man ein stabiles Signal hat, mit dem man auch ein bisschen ein paar Milliampere rausziehen kann. Aber wir machen das ohne Mikrocontroller. Wir machen das komplett analog. Weil das einfach mit Kanonen auf Spatzen geschossen werden. Und dann muss man auch noch wieder Software schreiben und dann wird es ekelhaft. Genau. Also eigentlich ist das total simpel. Dieses Problem ist bekannt und hinreichend behandelt in der Analogelektronik. Und das Ganze nennt sich Peak Detector. Also einfach um Peaks zu erkennen und diesen Wert dann zu halten. Und man nutzt dafür einfach eine Diode, über die ein Kondensator geladen wird. Ja, also über die Diode kann immer nur eine höhere Spannung in die Richtung durchfließen und die lädt dann diesen Kondensator. Und wir haben dann zusätzlich hinten noch einen Widerstand, der den Kondensator dann über eine gewisse Zeit wieder entlädt. Den kann man natürlich auch weglassen und zum Beispiel auch durch einen Transistor ersetzen. Dann kann man es mit einem Mikrocontroller immer wieder zurücksetzen. Genau. Und diese Werte muss man halt entsprechend dimensionisieren. Aber so einfach ist es natürlich nicht, weil wir können nicht einfach hier das UATX-Signal in den Kondensator reinschieben, weil das Laden von dem Kondensator, das braucht einigen Strom. Sollen wir da jetzt warten, bis der Demo zu... Ja, also wer ist für Pause? Oder jemand dagegen? Genau, also wenn wir hier einfach einen Kondensator über eine Diode an den TX, an den Ausgang hier hängen, dann nimmt uns dieser Ausgang das unter Umständen übel, weil der diesen Strom auf Dauer nicht so gut verkraftet. Und die Lösung für sowas ist immer, einen Operationsverstärker zu nehmen. Also Operationsverstärker ist einfach, jetzt sehr stark vereinfacht erklärt, ist es verstärkt ja eine Spannung. Ja. Also der hat zwei Eingänge und einen Ausgang. Und man kann den eben so beschalten, dass er eine Menge von Dingen tut. Und er reagiert immer so, dass er die Differenzspannung an seinen Eingängen ausgleichen will, also auf Null. Ausgleichen will und deswegen macht man dann immer ein Feedback auf den negativen Eingang und dadurch kann man dann Spannungen verstärken oder puffern, dass man zum Beispiel mehr Strom draus bekommt und so weiter. Genau, wir werden auch später auf Operationsverstärker nochmal zurückkommen. Ja, und das nächste Ding ist, Dioden haben immer so eine Vorwärtsspannung, also da verlieren wir etwas Spannung und das sind je nach Diode so 0,3 bis 0,7 Volt, was von dieser Spannung dann weggeht. Also im Kondensator ist dann weniger Spannung. Und das nächste ist, diese Spannung vom Kondensator, die müssen wir natürlich auch puffern, weil wenn wir uns da jetzt irgendwelche Verbraucher draufhängen, der Level Shifter zum Beispiel, der entlädt ja sonst den Kondensator. Und dieses Puffern macht man üblicherweise auch mit einem Operationsverstärker. Die Eingänge von dem Operationsverstärker, die sind so hochohmig, die belasten quasi den Kondensator gar nicht. Ja. Also... wir brauchen also auf jeden Fall 1 bis 2 Operationsverstärker. Und wenn wir eh bei Operationsverstärkern sind, dann gibt es eine Menge von Peak Detector Circuits, also solche Pulserkennungs- und Haltschaltungen auf Basis von Operationsverstärkern, die richtig gut sind. Also die kompensieren dann gleich diesen Dioden, Drop und noch eine Menge andere Dinge. Also machen wir das jetzt mal schön fancy mit Operationsverstärkern, aber trotzdem noch mit billigen Teilen und gängigen Teilen. Und so wenig Teilen wie möglich natürlich. Und das ist dann die Lösung. Wir sehen hier zwei Operationsverstärker. Das ist aber nur ein Chip, weil man bekommt Operationsverstärker wahlweise in mehrfach eben in Chips drin, also 1, 2, 4, 8, was weiß der Teufel was noch. Also die sind im selben Gehäuse drin. Man muss den Chip dann auch für beide Operationsverstärker nur einmal versorgen. Und wir beschalten hier das Ganze jetzt sehr geschickt. Das ist nicht der typische klassische oder das ist keiner der typischen klassischen Operationsverstärker, Peak Detector Circuits, sondern ein bisschen ein ausgefuchsterer, der von Analog Devices hier in einem Technical Article vorgestellt wird. Also die machen das natürlich mit ihrem eigenen Operationsverstärker. Hier reicht uns aber so ein Wald- und Wiesentyp. Und was man hier macht, ist, man nutzt hier zwei Dioden oder in diesem Fall eine Doppeldiode. Also das ist auch ein Gehäuse, in dem zwei Dioden drin sind. Und über die eine Diode lädt man den Kondensator und über die andere Diode füttert man den negativen Feedback von dem Operationsverstärker. Und dadurch wird dieser Spannungsverlust, der durch die Diode entsteht, ausgeglichen, weil dieser Spannungsverlust ja hier auch anfällt. Und entsprechend erhöht der Operationsverstärker dann die Spannung um diesen Verlust und es kommt quasi hinten im Kondensator genau das an, was ankommen soll. Man muss nur hier hinten diesen Widerstand geschickt wählen, weil die Vorwärtsspannung von den Dioden ist stromabhängig und man muss eben den Wert hier hinten so tunen, dass dieser Strom passt. Und dieser Strom ist natürlich dynamisch. Ja, wenn der Kondensator hier ganz leer ist, dann fließt ein viel höherer Strom, als wenn er fast ganz voll ist, ja, weil die Spannungsdifferenz höher ist. Deswegen dimensioniert man diesen Wert einfach so, dass er für den, wenn der Kondensator schon fast ganz voll ist, dass er für diesen Teil gedacht ist, weil nur dann geht es darum, quasi noch dieses fehlende etwas bisschen draufzuschieben. Und ansonsten, wenn man diesen Widerstand kleiner macht, dann erhöht man halt diese Vorwärtsspannung und dann kriegt man einen Overshoot, ja? Also dann packt er zu viel Spannung rein. Das muss man ein bisschen, also man kann sich das sicherlich ausrechnen, aber ich mache das praktischerweise immer so, dass ich das in einem Simulationsprogramm simuliere, genau, und dann an den Werten so lange rumspiele, bis ich zufrieden bin. Ja, wir sehen hier noch, ist noch ein serieller Widerstand hier mit drin und dieser Widerstand, der verhindert, dass das Ganze ins Schwingen gerät. Ja, also Operationsverstärker mögen das üblicherweise gar nicht, wenn man einen Kondensator hinten dran hat. Und dann fangen die das wildes Oszillieren an. Und ein serieller Widerstand hinten dran ist eine der Möglichkeiten, die man hat, um das zu verhindern. Dieser Kondensator ist eben 10 Nanofarad und wird durch einen 2,2 Megaohm Widerstand langsam entladen. Ja, also wenn ich das Target dann wegstecke, dann sorgt dieser Widerstand dafür, dass die Spannung dann schnell absinkt und dann Null erreicht. Und dieser zweite Operationsverstärker hinten, der wird nur genutzt noch zum Puffern dieser Spannung. Weil ich ja schon gesagt habe, wir können nicht unseren Level-Shifter einfach hier an den Kondensator anschließen, der würde den sonst leer lutschen. Aber hier hinten können wir den Level-Shifter eben dann anschließen. Genau. Und dann bekommt er von dem Operationsverstärker hier die gepufferte Spannung. Ja, genau, dieser Operationsverstärker LMV358, der ist eben sehr billig und den gibt es auch von verschiedenen Herstellern. Das ist ein sogenannter Rail-to-Rail-Operationsverstärker, also der kann sehr, also Operationsverstärker können üblicherweise, wenn man die mit 5 Volt versorgt und da ein Signal reinpackt, dann kann dieses Ausgangssignal nicht ganz 5 Volt erreichen und auch nicht ganz 0 Volt erreichen, sondern irgendwo dazwischen nur. Die Rail-to-Rail-Verstärker sind so optimiert, dass sie da möglichst nah drankommen an die 5 Volt und an die 0 Volt. Ein bisschen was ist trotzdem noch, also sie kommen da nicht, sie erreichen nicht exakt 5,0, sondern schon ein bisschen weniger. Genau, und das Schöne ist, dieser Operationsverstärker, da können wir auch, wenn der Operationsverstärker gar nicht mit einer Spannung versorgt ist, können wir da trotzdem 5 Volt reinballern, solange wir den Strom begrenzen. Also es steht im Datenblatt drin. Und den Strom begrenzen, das können wir ganz einfach hier mit dem Widerstand R5. der hier drin sitzt. Ja, also einfach 10 Kilo Ohm in Serie rein und dadurch ist der Strom, der hier reinfließt, so gering, dass weder dem Target was passiert, noch dem Operationsverstärker. Genau, also sowas mache ich eben auch üblicherweise in LTSpice, eben in diesem Elektronik-Simulationsprogramm. Das Ganze sieht dann so aus, also das ist mein Aufbau in LTSpice. Wir sehen hier die Operationsverstärker. Das Ganze ist ein bisschen jetzt nicht so super schön zu sehen. Ja, also ich verlege da die Leitung manchmal ein bisschen wild. Und wir haben außerdem US-Widerstände, aber man kann es schon sehen. Ich kann hier sogar den Level-Shifter noch mit simulieren. Ja, also den habe ich hier auch hinten noch mit dran gehängt. Und ich kann auch das Target hinten noch mit simulieren. Ja, also ich kann zum Beispiel sagen, auf dem Target gibt es einen 10 Kilo Ohm Pulldown. Das ist eigentlich komplett unüblich. Aber das ist eben Worst-Case-Fälle, die ich hier betrachte. Genau. Und da kann ich dann hier eben Pulse reingeben. Also damit simuliere ich quasi dieses serielle Signal und ich kann eben das Ganze einmal sagen, also mit verschiedenen Baud Rates. Hier die Timings sind für verschiedene Baud Rates. Und hier haben wir das eben auf 1,8 Volt konfiguriert. Ich kann das auch ändern auf 3,3 Volt oder 5 Volt und so weiter. Und ich kann auch hier hinten in den Level Shifter dann wieder ein Signal draufgeben, wenn ich Daten wirklich übertragen will. Und dann kann ich mir anschauen, wie quasi dann das Signal aussieht, was beim hinten beim Target dann ankommt. Und das Ganze sieht dann letztendlich so aus. Also wir haben hier quasi das Grüne ist vom Target kommend, die Leitung, die lauter Nullen enthält, also wo immer nur kurz ein Peak nach oben ist. Das sehen wir hier, diese grüne Linie sind immer die kurzen Peaks von dem Startbit. Und wir sehen, dass gleich bei dem ersten Startbit wird die Spannung erkannt. Es gibt einen kleinen Overshoot, aber der ist nicht schlimm. Und hinterher sinkt die Spannung ein bisschen ab, das ist aber auch nicht schlimm, weil wir müssen nicht exakt 1,8 Volt erreichen, sondern halt über dieser Schaltschwelle drüber sein. Und wenn man hier irgendwie 100 Millivolt weniger hat oder auch 200 Millivolt, dann ist das eigentlich nie ein Problem. Genau. Also das Blaue ist eben die Versorgungsspannung für den Level-Shifter und mit dieser Spannung kommt dann quasi auch das, was wir an das Target senden, beim Target an. Und das Ganze fällt dann nach einer Weile eben ab, wenn sich dieser Kondensator entlädt. Und damit haben wir quasi Target-Voltage-Tracking basierend auf der TX-Leitung vom Target-Comment. Und brauchen die Referenzspannung nicht mehr. Diese Tracking, das funktioniert von 1,8 Volt bis 5 Volt. Also er erreicht nicht ganz 5 Volt, weil da dann wieder eben auch diese Voltage-Swing vom Operationsverstärker reinspielt. Aber es ist auf jeden Fall genug, dass wir bei 5 Volt noch positive, noch Einsen hinbekommen. Wo wir jetzt eine gewisse Einschränkung haben, ist bei der Baud Rate. Ja? Also da muss man einen Kompromiss eingehen, weil entweder ich dimensioniere es so, dass sich dieser Kondensator extrem langsam entlädt. Das ist dann wieder schlecht, weil wir quasi dann länger dem Target quasi ein positives Signal geben, obwohl das Target vielleicht schon gar keinen Power mehr hat. Oder es ist auch so, dann, wenn die Signale zu schnell werden, also wenn die Baud Rate zu schnell wird, dann reicht es nicht mehr, um den Kondensator zu laden. Ja? Weil da ist natürlich auch der Strom begrenzt, mit dem wir den Kondensator laden können. Genau. Und deswegen muss man da eine gewisse Kompromisse machen, aber ich glaube 4800 Baud bis 250 Kilobaud automatisch ist ein sehr guter Kompromiss, weil meistens hat man eher 9600 oder 115,2 Kilobaud. Und das Schöne ist jetzt, wir können trotzdem noch einen V-Target-Input auf das Board drauf machen, den man dann nutzen kann, wenn man sich außerhalb dieser Bereiche bewegt. Also wenn wir unter 4800 Baud oder über 250 Kilobaud uns befinden oder nutzen wollen, dann können wir diesen Referenzspannungseingang nehmen. Und das Schöne ist jetzt, dieser Referenzspannungseingang, der kostet uns nur einen zusätzlichen Widerstand. Also der lässt sich quasi parallel zu dieser automatischen Erkennung nutzen. Das Ganze kommt dann auf ca. 6 Euro pro Stück, also pro USB-to-Serial-Adapter, wenn man 100er Stückzahlen ansetzt. Und das hier ist der ganze Schaltplan. Ja. Also wir sehen, hier hinten wird das Target angeschlossen. Wir haben RX-In und TX-Out, das ist immer so verwirrend mit RX und TX bei RS2 oder bei UART, weil man nicht weiß, aus welcher Richtung das Ganze jetzt gesehen wird. Deswegen schreibe ich das hier jetzt eben RX-In dran, dass es aus der Richtung vom USB-to-Serial-Adapter gesehen wird. Und da haben wir VTG dann noch als V-Target, eben die Target-Referenzspannung. Und diese Target-Referenzspannung, die geben wir hier rein. Und die geht einmal durch diesen 10 Kiloohm, den wir vorher schon hatten, der eben den Strom begrenzt, geht die in den, hier in den, ja, in den, jetzt kenne ich mich gerade selber nicht mehr aus. genau, ja. Also der Trick ist hier haben wir diesen 10 Kiloohm, der den Strom begrenzt. Und wenn wir jetzt hier eine Referenzspannung anlegen, dann überschreibt diese Referenzspannung die Spannung, die von dem Auto-Tracking kommt. Ja? Also von dem Auto-Tracking Tracking wird über 2 × 10 Kiloohm quasi, also zuerst durch den und dann durch den hier, der Operationsverstärker. Und wenn ich hier zwischen den beiden 10 Kiloohm meine Referenzspannung anlege, dann gewinnt die natürlich hier gegen die von der automatischen Erkennung und liegt dann fix am Operationsverstärker an. Ja. Und damit kann ich quasi beides haben. Ja. Also das Einzige, quasi, was man verglichen zu einem normalen USB-to-Serial-Adapter dann noch hat, zusätzlich ist der Operationsverstärker oder der Dual-Operationsverstärker und die Level-Shifter. Ich habe hier hinten dann nochmal 120 Ohm in Serie mit reingehängt, damit, wenn man RX und TX vertauscht, auch nichts passiert. Und es sollte sogar, wenn man Ground und VTG vertauscht oder so, dann sollte auch nichts passieren, weil wirklich alles ziemlich abgesichert ist. Wir haben hier dann halt noch eine LED. Der Chip kann leider nur eine. Und das muss man dann eben einmal mit über ein Tool am Anfang mal reinprogrammieren, dass das die RX und TX LED ist. Wir haben hier noch ESD-Schutz und ansonsten halt hier die Beschaltung von dem FTDI-Chip. Und hier oben die Spannungsversorgung von dem Operationsverstärker und hier die 10er Diodenschaltung für die 2,5 Volt, die wir hier brauchen. Ja, also es ist ein bisschen, es wirkt schon halbwegs komplex irgendwie, aber ich glaube, es ist hier jetzt irgendwie nicht so overengineert, sondern genau gerade so viel wie nötig, und um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Also hier sehen wir die beiden Level-Shifter. Ich habe das Ganze in KiCad natürlich layoutet. Hier sind die beiden Level-Shifter drauf. Auf der Rückseite ist nichts drauf. Also das ist hauptsächlich eine Massefläche mit ein paar einzelnen Leiterbahnen. Hier ist der Operationsverstärker. Hier ist die Doppeldiode. Hier ist die 10er-Diode, Leuchtdiode und USB-C-Stecker. Genau. Ja, genau, ich habe das Design noch nicht komplett auf GitHub, weil ich musste die Lizenz noch dran kleben. Das liegt schon irgendwie seit 2 Monaten bei mir zu Hause rum. Und ich habe die Dinger auch schon getestet und zusammengebaut, also schon so 30 Stück oder so. Und hat bei meinen Tests recht gut funktioniert alles, also eigentlich alles so, wie es sollte. Und genau, ich muss das nur noch mit Lizenz dann halt freigeben, weil das mache ich jetzt in den nächsten Tagen. Ansonsten der Schaltplan und noch ein paar Erklärungen finden sich schon mal hier. Und ja, ich will jetzt auch mal gucken, ob das Ding dann jemand bauen und auch das fertige Teil dann auch verkaufen will, weil 04, 02 von Hand bestücken ist auch nicht jedermanns Sache. Man kann es natürlich in größer nochmal layouten, aber ja, also bei so simplen Dingen, das ist einfach bequemer, wenn man es fertig kaufen kann irgendwie. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar, was ich jetzt nicht drauf habe auf dem Adapter, sind die ganzen Signalleitungen, also RTS, CTS, DTR und so weiter, weil man die irgendwie nach meinem Empfinden so in 90% der Fälle nicht braucht. Es gibt ein paar Use Cases, wo man sie gerne hat, also wenn man zum Beispiel automatisch über eine Signalleitung Chips resetten will oder in den Bootloader rein will, dafür kann man die nutzen. Also bei ESP, glaube ich, ist das zum Beispiel ein Use Case. Genau, aber bin da ein bisschen der Meinung, dass es jetzt nicht rechtfertigt, irgendwie die Platine größer zu machen, einen anderen Chip zu nutzen und die zusätzlichen Level-Shifter, weil die müssen ja auch wieder Level geschiftet werden, diese Signale. Ja, Deswegen würde mich mal interessieren, wer nutzt wirklich öfter diese Signalleitungen?
Ich nutze sie nicht.
Okay. Gut, dann deckt sich das.
Man würde gerne, aber sie sind noch nicht durchgeleitet.
Ja, also dann gibt es ja noch die anderen Alternativen, weil man könnte natürlich noch eine größere Variante bauen, aber ich glaube halt für 90% der Fälle ist es erstmal dann schon passend. Ja, ansonsten noch Fragen, Vorschläge, Kommentare? Keine?
Ja. Ist der Plan, das zu, kommerziell zu verkaufen oder suchst du jemanden, um das sozusagen jetzt mal ein paar hundert oder tausend Stück zu...
Also mein Plan wäre eigentlich schon, dass es irgendjemand den kommerziellen Vertrieb übernimmt. Ja? Also dass jemand das, weil ich will es nicht bauen und ich will es auch nicht verkaufen, das will ich mir nicht antun mit dem ganzen WEEE-Tralala und ganzen Gewerbezeug und so weiter. Ja? Und von daher wäre das, ich meine, es gibt ja auch schon genug Anbieter für allerlei so Maker-Module, ja, also Adafruit, Olimax und so weiter. Deswegen ist eigentlich mein, das verpeile ich schon die ganze Zeit, aber das muss ich jetzt endlich mal machen, da anzufragen, ob die das, aber da muss ich das Repository auch erst online stellen, Lizenz und nochmal ein bisschen Dokumentation. Und da hat mir das jetzt auch geholfen, die Slides mal zu machen, damit ich denen dann auch, manchen ist auch die Problematik oder so gar nicht so richtig erkannt, irgendwie, ja, dass 1,8 Volt immer mehr kommt oder dieses Backflow Current und so weiter. Und genau, ja. Aber was man natürlich machen kann, ist, wenn man jetzt irgendwie so sagt, ja, hier im Hackerspace irgendwie, wir hätten jetzt gerne mal so 30 Stück oder so, das kann man schon mal schnell machen. Also das ist halt irgendwie dann ein Nachmittag am Bestückungsautomaten und mit Schablonendruck und so weiter. Ja, also wenn da von OpenLab-Seite, dann wäre die Variante wahrscheinlich, dass man sich halt irgendwie als Gruppe die ganzen Komponenten kauft. Und da macht man halt einmal am Nachmittag mal Bestückungsaktion. Die Platinen habe ich bei Eisler machen lassen, weil ja, das passt eigentlich super. Also die haben dann auch eben die Goldoberfläche gleich drauf ähnlich. Ich habe ansonsten noch in China bei GLC öfter bestellt, aber bei denen kostet Goldoberfläche immer Aufpreis. Und die Versandkosten, durch die Versandkosten aus China ist es dann auch mehr, als wenn ich es bei Eisler bestelle. Ja.
Und, ja. Ich bestelle auch öfter mal bei Eisler und die bieten mittlerweile an, dass man bei denen auch direkt bestücken lässt oder so.
Ja, also nervt, ja, das stimmt.
Fragen jedes Mal irgendwie.
Also das habe ich bisher noch nicht genutzt und auch noch nicht angeschaut, wie das da wäre. Ja, weil bei mir natürlich auch immer so der Ding ist, dieser Bestückungsautomat steht bei mir jetzt eh am Tisch und ich habe die passenden Reels auch alle schon drin für dieses Ding. Ja, aber das ist schon noch eine Option natürlich, ja. Aber dass man das da auch quasi fertig bestückt kauft. Ich weiß nicht, wie die das machen, ob man dann Beistellungen da auch machen kann, also dass man Chips, die sie selber nicht normalerweise haben, dass man ihnen die schickt und dass sie die dann verbauen.
Dazu kann ich was sagen. Also das haben sie auch schon mal angeboten, mir persönlich, dass ich dann Sachen dann denen halt schicke. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel Didi-Key halt das bestellen soll, die Baumaterialien oder die Bauteile, dass man die dann zu denen schickt und dass die dann halt die nutzen dafür, ja, fürs Bestücken am Ende. Ja.
Mhm. Ja. Ja, also genau, da gibt es ja, glaube ich, auch einen Calculator, der einem dann gleich sagt, wie viel das kostet oder so. Das könnte ich mal angucken. Genau. Aber ansonsten, ja, wenn hier jetzt Interesse besteht im OpenLab-Kreisen, dass man da mal irgendwie ein paar macht, dann kann man das natürlich machen, ja, einfach melden. Genau, ansonsten. Ja,
ich bereue gerade, dass ich gerade erst wieder FT232 bestellt habe
für den Vertrag. Ja.
Okay, ja, aber coole Sache, ja. Ja, nice.
Ja, also ich musste zu deiner Frage noch ziemlich lange überlegen, wann ich das jetzt mit RTS und ähnliche Lines gebraucht habe. Das war, um so ein SIPI CC2530 zu flashen, aber ich würde sagen, in mehr als 99% der Fälle ist das Qtop.
Ja.
So eine kleine Finger ganze Arm-Geschichte. Hast du vielleicht Bock, zur nächsten NerdNight einen LT-Spice-Workshop zu machen eventuell? Weil ich bin da irgendwie im Arbeitsalltag immer an der Einstiegshürde schon gescheitert und denke, dass ich schon profitieren könnte.
Ja, klar. Also ich bin jetzt kein super LT-Spice-Experte, auch speziell jetzt irgendwie was irgendwie HF-Simulationen oder so angeht. Aber so Ansonsten kriege ich jetzt so meine Sachen damit schon.
Also ich bin mega daran gescheitert, obwohl vom Hersteller Modelle bereitgestellt wurden, einen Spannungsregler, wie ich ihn in der Schaltung benutzen will, mal durchzurechnen. Also für mich wäre ein Noob-Level schon mega gut eigentlich.
Ja. Ja, doch, das kann man schon machen. Also gerne. Es ist auch übrigens, glaube ich, in KiCad mittlerweile möglich, dass man da direkt raus simuliert. Habe ich aber bisher noch nicht gemacht, weil ich einfach irgendwie zu sehr den Workflow extern mit LTSpice gewohnt bin. Deswegen habe ich es mir einfach noch nicht angeguckt. Aber also ich lasse LTSpice übrigens in Wine laufen. Das läuft hervorragend in Wine. Genau. Und, ja.
Thema, warum ist denn die serielle Konsole nicht tot zu kriegen? Also wenn man schon so moderne Mikrochips baut, warum nicht direkt USB-CDC rausleiten?
Also ich würde mal sagen, ich bin ein sehr großer Fan von seriellen Konsolen. Ja. Also zum einen ist es einfacher zu finden, wenn man irgendein Device bekommt, dann kann man im Prinzip Logic Analyzer einfach mal auf jeden Testpad draufhängen und sieht sofort, wo es ist. Bei USB ist es schwieriger, da muss man immer einen aktiven Teil quasi machen, man muss beide richtig finden.
Aber es wäre viel robuster und
ja.
Also auch stabiler im Betrieb einfach. Ich finde es immer super fummelig mit der Konsole.
Ja. Also klar, der Datendurchsatz mit USB ist höher, aber man hat auch dann, also ein weiteres Problem mit USB ist, dass es, wenn man es, glaube ich, wirklich standardkonform machen will, dann kann man nicht einfach normale IOs, digitale IOs nehmen, sondern die müssen für USB ein bisschen spezieller irgendwie sein. Also
ja, viele Chips haben ja eh einen USB.
Ja, schon. Also
ich glaube, der Overhead wäre nicht so groß.
Also für mich ist es schon auch so, jetzt wenn ich was ich in irgendwie bei USB einigermaßen schlimm finde, ist immer der Speicherplatz, der für die ganzen Deskriptoren drauf geht. Also wenn man so einen kleinen Mikrocontroller hat und puff, ist ein Kilobyte weg oder so, nur die ganzen USB-Deskriptoren. Und dann der USB-Stack ist auch nochmal so eine Geschichte. Aber ansonsten, wenn es jetzt für mich so ist, wenn ich ein Mikrocontroller-Board mache, dann nehme ich immer einen STM32, der USB drin hat und nicht nur das, der einen USB-Bootloader drin hat, einen DFU-Bootloader. Und dann haben die auch noch welche, die ein Clock-Recovery System drin haben. Da braucht man keinen externen Quad und die können sich vom USB, vom Host, können die sich auf den Host-Takt synchronisieren und dadurch braucht man keinen Quad mehr. Also das ist super bequem, einfach einen Button drauf für Boot, dann dran stecken und dann kann man das Ding direkt flashen ohne Serielle und ohne SWD und so weiter. Das nehme ich super.
Also Debugging-Output reicht es auch nicht.
Ja, also Debugging ist halt auch schneller implementiert für die serielle Konsole als für USB. Ja.
Ja. Was mir dazu noch einfällt, ist, also jetzt wo USB-A auch verschwindet, wird man, glaube ich, auch nicht auf so kleinen Mikrocontrollern die USB-C-Controller drauf finden. Und was du schon angesprochen hast, die Clocks bei USB-C sind viel höher. Und wenn man die sich aus dem Core zieht, dann kannst du da, glaube ich, noch nicht mal USB-2 High, ich weiß nicht, wie es heißt, High-Mode fahren, also die hohen Datenraten. Also bin mir unsicher, ob das... Also, und jeder Mikrocontroller hat eben auch kein USB-Peripheral drin. Ne? Und das ist, glaube ich, schon ein Problem. Das ist ja wahrscheinlich einfach der Grund, warum sie verschwindet. Ein Serial wird es halt noch geben, auch wenn die USB-C-Peripherals in den Mikrocontrollern landen. Ne? Also.
Ja, man kann auch mit den... dadurch, dass das sehr... Also USB ist eben... im Prinzip auch gekoppelt an das physikalische Interface, ja, also dieses D-Plus und D-Minus, wie die Signale da aussehen müssen. Es gibt da zwar noch HSIC, aber das hat sich, glaube ich, mittlerweile gibt es das kaum mehr, aber das war quasi ein anderes physikalisches USB-Interface zwischen zwei Chips auf derselben Platine. Die sprechen dann eben, die brauchen dann nicht diese komplexen IOs, sondern können dann direkt digitale, also einfache IOs nehmen. Aber das hat sich nicht so wirklich, oder ist mittlerweile spielt es, glaube ich, keine Rolle mehr. Genau, aber was ich da mit dem, ja genau, die, also bei USB ist eben das ganze USB gebunden an dieses physikalische Interface und das ist bei der seriellen Schnittstelle nicht so. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich nehme LVDS-Treiber und schicke das hinterher irgendwie durch ein 100 Meter langes Cat 5-Kabel oder so, durch was weiß ich hier irgendwie im industriellen Bereich mit ewig viel EMV-Störungen und so, kann ich trotzdem ein serielles, also kann ich trotzdem UART für nehmen, wenn ich einfach das physikalische Interface entsprechend umbaue. Und das ist bei USB nicht der Fall, weil da auch mit diesem Frame-Timing und so das alles nicht so einfach ist.
Noch ein Feld, der USB-Stack, der USB-Software-Stack ist natürlich auch riesig.
Ja, klar, also es ist auf jeden Fall
komplizierter, das ist, aber deswegen fällt es halt leider für kleine Mikrocontroller, glaube ich, wird das nie verschwinden.
Was halt auch noch so ein Punkt ist bei USB, dass vor allem im kommerziellen Bereich braucht für USB eine Vendor-ID und die ist ziemlich teuer. Ja. Das sind irgendwas um die 5.000 Euro im Jahr. Ja. Das ist halt auch nicht für kleine Stückzahlen oder für Kleinbetriebe halt auch nicht leicht zum Tragen, dass dann, wenn man das Ganze über Serial macht, wesentlich günstiger und einfacher.
Okay, dann war es das von meiner Seite aus und Dankeschön fürs Zuhören.